Liebe Gemeinde, mit welchen Augen sehen wir unsere Zeitgenossen? Und zwar außerhalb der Gemeinde Jesu jetzt. Mit welchem Herzen begegnen wir der Gesellschaft und der Zeit, in der wir leben? Was empfinden wir ihnen gegenüber? Mitleid, Gleichgültigkeit oder Furcht, Abscheu, Ratlosigkeit? Kennen wir noch dieses brennende Verlangen, etwas zu verändern? Viele Christen haben längst resigniert. Sie kümmern sich nur noch mehr oder weniger um sich selbst und ihr eigenes geistliches Wohlergehen. Und darüber hinaus erwarten sie auch nicht mehr viel und sie beten auch nicht mehr um viel. Eben, dass es alles so einigermaßen ordentlich weiterläuft und dass ich möglichst nicht zum Schlechteren verändern möge. Die Zeiten sind einfach zu gottlos. Die Postmoderne hat so die letzten verbindlichen Werte orkanartig davongespült und nur ein Symptom unter vielen ist diese vor kurzem herausgegebene Orientierungshilfe zu Ehe und Familie der Evangelischen Kirche in Deutschland. Sie haben diese Diskussion wahrscheinlich mitverfolgt in den Medien. Man kann sagen, dieser Text besiegelt den Bruch der evangelischen Landeskirchen mit allem, was die Bibel über Ehe, Familie und Sexualität lehrt. Und der kirchliche Kniefall vor dem Zeitgeist ist so stark, dass vor kurzem sogar Spiegel Online die Selbstsäkularisierung des Protestantismus beklagte. Also der Protestantismus verweltlicht sich selbst. Und das haben viele säkulare Zeitungen ähnlich geschrieben. In der Welt konnte man das so lesen. Die Welt schreibt, was an den Kirchentagen mit popkulturellem Kitsch begann und mit der Talkshow-Theologie von ehemaligen Pfarrern und Bischöfinnen fortgesetzt wurde. Haben wir hier in Hannover auch ein Beispiel gehabt, findet nun einen neuen Höhepunkt in diesem Papier der EKD. Die Verweltlichung des Protestantismus erscheint perfekt. Schreibt nicht irgendein christliches Blatt, sondern die Welt. Und dann kritisiert der Verfasser, dass die EKD sich ins postmoderne Anything Goes diffundiert. Also sie löst sich gewissermaßen auf. Umso erstaunlicher, dass aus den großen Freikirchen auch kaum ein Laut zu dieser Diskussion zu vernehmen war. Hab da nicht viel gehört, abgesehen von den freikirchlichen Lutheranern, die sich da recht deutlich positioniert haben. Angesichts solcher Umstände haben viele Christen diese Zeit längst abgeschrieben. Und die Folge ist dann, dass wir nicht mal mehr um diese verstörte Welt kämpfen oder gar um unsere Zeitgenossen weinen, sondern uns nur noch aushalten, uns nur noch zurückziehen und mit dem Ganzen möglichst nichts mehr zu tun haben wollen. Und dann hüten wir unsere kleinen geistlichen Biotope und hoffen, dass uns dabei wenigstens keiner stört. Das ist eine große Gefahr. Ist es das, was Gott von uns will? Und wenn ich jetzt sage von uns, dann meine ich einmal uns persönlich als Christen, aber auch uns als Gemeinde. Der junge Mann, dem wir heute Morgen in unserer Königsreihe begegnen, hätte auch genügend Gründe gehabt, sein Umfeld abzuschreiben und seinen Zeitgenossen abzuschreiben. Von der Postmoderne trennten den Josia noch gute 2600 Jahre, aber als er in jüngsten Jahren die Herrschaft von seinem ermordeten Vater übernahm, da erwartete ihn auch schon ein geistliches und moralisches Trümmerfeld. Josia beginnt auf einem geistlichen und moralischen Trümmerfeld. Sein Großvater Manasse hatte sich zwar noch kurz vor seinem Tod bekehrt, und zwar echt und aufrichtig bekehrt, das hatten wir gesehen in der letzten Predigt von meinem Urlaub. Das können Sie nochmal nachhören, wenn Sie es nicht kennen, über www.beg-hannover.de. Er hatte sich echt bekehrt, aber die Lebenszeit, die Manasse nach seiner Bekehrung noch blieb, die war einfach zu kurz, um das Erbe seiner langen, schlimmen Regierungszeit auszulöschen oder wieder rückgängig zu machen. Immerhin hat er ein halbes Jahrhundert lang alles getan, um die Gottlosigkeit auszubreiten. Ein halbes Jahrhundert lang. Manasse war Josias Großvater. Und Josias Vater, Amon, Können Sie nachlesen, der ließ sich von Manasses Bekehrung überhaupt nicht beeindrucken. Der Amon knüpfte dort an, wo der unbekehrte Manasse aufgehört hatte. Genau da knüpfte Amon an. Wir können das nachlesen in 2. Chronik 33, Verse 21 bis 25, 2. Chronik 33, 21 bis 25, da wird eben gesagt, Amon war 22 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre lang in Jerusalem. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, wie es sein Vater Manasse getan hatte. Und Amon opferte allen Götzen, die sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Aber er demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse noch gedemütigt hatte. Sondern er, Amon, lud große Schuld auf sich, und seine Knechte machten eine Verschwörung gegen ihn und töteten ihn in seinem Haus. Aber das Volk des Landes erschlug alle, die die Verschwörung gegen den König Amon gemacht hatten. Und das Volk des Landes machte seinen Sohn Josia an seiner Stelle zum König. Das ist eine interessante Beobachtung. Die Reaktion des Volkes zeigt, dass der Zeitgeist noch vom alten Manasse geprägt war. Die haben nicht gesagt, endlich ist der gottlose Amon weg, sondern sie haben gesagt, wer wagt es, den Amon zu beseitigen? Und sie haben gesagt, nee, wir wollen diese Linie Manasse, Amon erhalten. Und dann haben sie seinen Sohn, der noch sehr jung war, zum Nachfolger gemacht. Diese Tradition wollten sie fortsetzen, brachten den Sohn auf den Thron trotz seiner Jugend. Das hatte es 150 Jahre früher schon mal gegeben. Da war Joas auch mit 7 Jahren König geworden. Sie erinnern sich vielleicht noch dunkel dran. Da haben wir auch uns genauer angeschaut, 2. Chronik 24. Aber der hatte damals unter der Obhut des Hohepriesters Jojada gestanden. Josia hat keinen priesterlichen Ziehvater hinter sich. Er hat niemanden hinter sich. Man liest zumindest nichts davon. Als man ihm das Zepter in die Hand drückt, 640 vor Christus, das ist die Zahl, 640 vor Christus, da steht Josia ziemlich allein auf weiter Flur. Und so beginnt der Predigttext, den Sie vor sich haben. Wir sind dankbar, dass es gelungen ist, diesen langen Text noch auf eine Seite zu bringen. Vielen Dank dafür. Und dieser Text beginnt so. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. 8 Jahre ist natürlich sehr jung. Damals waren die Jungs natürlich mit 8 reifer als heute. Wenn man das mal ausrechnet, Amon stirbt mit 24. Dann hatte Amon Josia bekommen, beziehungsweise Amons Frau, als er 16 war. Also als Josia geboren wurde, war sein Vater Amon 16. Das war damals alles etwas nach vorne gerückt, aber trotzdem, 8 Jahre sind sehr jung. Josia ist blutjung, er ist heillos überfordert und man wartet als Leser nur darauf, wie sich jetzt irgendwelche Interessengruppen des jungen Königs bemächtigen, um mit ihm ihr Spiel zu treiben. Das ist eigentlich, was man erwarten kann. Aber bevor der Leser sich Sorgen machen kann, gibt uns Gottes Wort sofort in Vers 2 eine beruhigende Auskunft. Das können Sie nachlesen, da heißt es, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, und wandelte in den Wegen seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken. Was für ein Zeugnis über diesen jungen Mann und was für eine Bilanz seiner Herrschaft. Das ist ein absolutes Spitzenzeugnis. Das haben wir so in dieser Güteklasse nur noch über Hiskia und über David gehört. Und damit ist Josia wirklich der allerletzte Lichtblick in der Galerie der Könige Judas und Israels. 3 Prädikate bekommt er. Er tat, was recht war in den Augen Gottes. Das wird noch von 7 weiteren Königen des Südreiches gesagt. Ich zähle sie einfach nur noch mal auf. Asa, Josaphat, Joas, Amazia, Usia, Jotam und Hiskia. Von denen wird gesagt, er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Dann das 2. Prädikat. Er wandelte in den Wegen seines Vaters David. Das war auch ein großes Vorbild. David galt immer als der Mann Gottes in Israel. Das wird außer von Josia nur noch von Asa und Hiskia gesagt. Und dann das 3. Prädikat, er wich nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken. In dieser Liga spielte nur noch Hiskia. Also er bekommt wirklich das Spitzenzeugnis dieser Josia. Wie kam das zustande? Wie konnte unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen ein solches Leben gelingen? Das ist die spannende Frage für uns. Unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen. Und darauf geben uns diese Verse jetzt eine erste Antwort. 2. Chronik 34, Sie finden den Parallelbericht dazu in 2. Könige 22 bis 23. Das empfiehlt sich immer, das im Laufe der Woche dann noch dazu zu lesen. Wir bekommen ja immer diese zweifache Sicht auf die Person, die sich ergänzt, aus der Chronik und aus den Königsbüchern. Und wir gehen heute nach dem Text in 2. Chronik 34 vor. Und da sehen wir diese Verse, sie zeigen uns eine Persönlichkeit, die sich aufbäumt gegen den Zeitgeist. Und dazu braucht es ein Leben, das geprägt war von einem mitreißenden Eifer. Von einem mitreißenden Eifer. Spurgeon hat das gesagt über sein großes Vorbild George Whitefield. Also Spurgeon, einer der größten Prediger des 19. Jahrhunderts. George Whitefield, einer der größten Prediger des 18. Jahrhunderts. Einer der Führer im Evangelical Revival, in dieser großen Erweckung des 18. Jahrhunderts, die England und Amerika erfasst hatte damals. Und Spurgeon hat über Whitefield gesagt, so oft ich sein Leben gelesen habe, habe ich eine ausgesprochene Belebung erfahren. Er lebte, dieser Whitefield. Andere Männer scheinen nur halb zu leben. Whitefield aber war nichts als Leben, Feuer, Flügel, Kraft. Mein eigenes Vorbild, wenn ich ein solches in aller gebührenden Unterordnung unter den Herrn Jesus selbst haben darf, ist George Whitefield, sagt Spurgeon. Mit ungleichen Schritten muss ich indes seiner glänzenden Spur zu folgen suchen. Er lebte! Und so ähnlich könnte man es auch von Josia sagen. Die Berichte im Alten Testament zeigen uns einen Mann, der geprägt war von Hingabe und von Eifer. Und das sollte uns anstecken. Denn das ist die Prägung, die der Herr Jesus auch uns, seinen Nachfolgern, immer stärker angedeihen lassen will. Das soll uns als Christen immer deutlicher kennzeichnen. Hingabe. Und davon wird auch abhängen, mit welchen Augen wir unsere Zeitgenossen anblicken und diese gottlose Zeit. Das Neue Testament kennt kein wohltemperiertes Christentum, sondern nur eine leidenschaftliche Jesus-Nachfolge. Jesus hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer bereit ist, sein Leben um meinetwillen ganz einzusetzen, der wird es gewinnen. Und Paulus hat gesagt, ich vergesse, was da hinten ist und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage dem Ziel der himmlischen Berufung nach, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung in Jesus Christus. Und Paulus hat deutlich gemacht, das ist kein Spezialprogramm für Apostel, sondern das hat der Herr Jesus für jeden seiner Nachfolger so vorgesehen. Wir haben unterschiedliche Kräfte, wir haben unterschiedliche Begabung, aber es geht um die Ausrichtung unseres Herzens. Und so hat es Paulus geschrieben in Römer 12, Verse 1 bis 12. Da hat er es so gesagt für uns alle. Ich ermahne euch angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das heißt, dass ihr euer ganzes Leben einsetzt und für Jesus gebt. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Also darum geht es. Das hat Jesus für uns vorgesehen. Dazu will er uns ermutigen. Und da will Josia uns nun eine Hilfe werden. Denn bei ihm können wir etwas davon entdecken und lernen, was echter geistlicher Eifer ist. Hier in diesem Bericht findet man mindestens zwei verschiedene Klassen von Eifer. Und die beiden wollen wir uns jetzt angucken. Und nächstes Mal wollen wir diesen Text dann abschließen. Erstens junger Eifer. Wir lesen dazu die Verse 3 bis 7. Denn im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, also Sie wissen, mit 8 wurde er König, also da war er 16. Im 8. Jahr seiner Königsherrschaft, als er noch ein Knabe war, fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Und im 12. Jahr fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen und den Aschera-Standbildern und den geschnitzten und gegossenen Bildern zu reinigen. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab und er hieb die Sonnensäulen auf. Also die ganzen Götzenbilder, die oben auf ihnen standen und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten. Und er verbrannte auch die Gebeine der Priester. Also die hatte man aus ihren Gräbern gewissermaßen wieder herausgeholt und hat dann die Gebeine verbrannt auf ihren Altären. Und so reinigte er Juda und Jerusalem. Ebenso machte er es in den Städten von Manasse, Ephraim und Simeon und bis nach Naphtali, also nicht nur in Jerusalem, in ihren Ruinen ringsum. Und als er die Altäre und die Aschera-Standbilder abgebrochen und die geschnitzten Bilder zu Staub zermalmt und alle Sonnensäulen im ganzen Land Israels abgehauen hatte, kehrte er wieder nach Jerusalem zurück. Junger Eifer. Als er noch ein Knabe war, steht hier in Vers 3, fing er an, den Herrn zu suchen. Zu dem Zeitpunkt ist Josia also etwa 16 Jahre alt, mit 8 an die Macht gekommen. Sein Großvater war im hohen Alter gläubig geworden. Josia hatte bestimmt davon gehört, von diesem Großvater. Man kann das ausrechnen, als Manasse starb, war Josia etwa 6 Jahre alt. Und ich kann mir vorstellen, dass Manasse seinem Enkel noch ins Gewissen geredet hat, dass er sich den nochmal wirklich zur Brust genommen hat. Dass er gesagt hat, folge dem lebendigen Gott. Mach nicht den gleichen Fehler, wie ich ihn ein halbes Jahrhundert in meinem Leben gemacht habe. Bestimmt hat Manasse seinem Enkel nochmal ein Zeugnis gegeben über sein altes und über sein neues Leben. Und nun ist es auffällig, wie das hier formuliert ist. Er fing an, den Herrn zu suchen. Das heißt, er hat nicht einfach mal geopfert oder an einem religiösen Ritual teilgenommen, sondern das war persönlich. Er fing an, ihn zu suchen. Er wollte ihn kennenlernen. Er hatte ein persönliches Interesse. Nämlich, wen wollte er kennenlernen? Den Gott seines Vaters David. Also diesen Gott, den er aus der Geschichte Israels kannte. Möglicherweise kannte Josia auch die Psalmen von David. Auch wahrscheinlich diesen Psalm 19, den Bruder Otto uns vorhin vorgelesen hat. Den wird er auch gekannt haben. Das war Allgemeingut in Israel. Und er wusste, dieser lebendige Gott ist persönlich. Der hat in der Geschichte gehandelt. Zu dem kann ich beten. Der kümmert sich um mich. Den habe ich auch ernst zu nehmen. Den habe ich zu fürchten. Weil ich vor dem stehe mit meinem ganzen Leben wie ein offenes Buch. Den Gott seines Vaters David. Das war der lebendige Gott, der sich in der Geschichte Israels persönlich offenbart hatte. Und diese Zusage, die galt schon damals. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, sagt der Prophet Jeremia 29. Und Jeremia war ein Zeitgenosse von Josia. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, dann werde ich mich finden lassen, sagt Gott. Und das hat er gemacht. Er hat ihn gesucht, diesen Gott. Er wollte sein Leben mit ihm ins Reine bringen. Er wollte Klarheit, er wollte Gewissheit. Und das Schöne bei Josia, im Gegensatz zu seinem Opa, der ein Spätbekehrter war, ist Josia nun ein Frühbekehrter. Also ein ganz junger Kerl, das steht hier extra, als er noch ein Knabe war, steht in Vers 3, hat er Gott gesucht. Als er noch ein junger Kerl war. Und Gottes Wort betont das, je früher, desto besser. Je früher, desto besser. Na klar. An seinem Großvater hatten wir das andere Prinzip gesehen. Besser spät als nie. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Besser spät als nie. Wenn Gott sie erst spät gerufen haben sollte, dann jubeln sie darüber. Das war keine Bekehrung zweiter Klasse, wenn sie erst spät zum Glauben kamen. Danken sie dem Herrn darüber. Es ist eine vollgültige Bekehrung. Der Herr wird ihnen seine ganze Gnade schenken. Auch der Arbeiter, der kurz vor Tagesschluss in den Weinberg kommt, in diesem Gleichnis von Jesus, erhält den vollen Gnadenlohn. Es gibt keine Bekehrung zweiter Klasse. Aber wie viel mehr sind gerade Sie jetzt dazu berufen, wenn Sie spät zum Glauben gekommen sein sollten, den jungen Leuten zu sagen, nutzt eure Zeit. Nutzt eure Zeit. Denn jetzt hat Josia ja sein ganzes Leben noch vor sich. Dass er dann so alt gar nicht werden sollte, erfahren wir auch hier schon in diesem Vers 1. Nicht? Er hatte 31 Jahre Zeit. Er wurde knapp 40. Nicht so alt. Umso besser, umso wichtiger, dass er früh zum Glauben kam. Friedemann Wunderlich, der Leiter der Südosteuropa-Mission, der auch bei den Bibeltagen zu uns sprechen wird, jetzt im September, der hat auch erzählt, dass er schon als ganz junger Kerl im Siegerland Jesus gefunden hat. Seine Eltern waren auch Missionare und Friedemann Wunderlich erzählt dann gern, wie er als kleiner Steppke Bertha Isselmann die Tasche getragen hat, jener besonders originellen Missionarin, die dann durchs Siegerland gezogen ist und alle möglichen Leute angesprochen hat. Und klein Friedemann war dabei und ist mit Bertha Isselmann durch Siegen gezogen und hat ihr die Tasche getragen und sicherlich manches mehr geholfen. In jungen Jahren. Und Josia? Josia ist wieder ein Beispiel, das uns ganz viel Mut macht. Viel Zeit und viel Kraft in unsere Kinder zu investieren. Das uns ganz viel Mut macht, viel Zeit und viel Kraft in unsere Kinderarbeit in der Gemeinde zu investieren, in unsere Jugendarbeit in der Gemeinde zu investieren. Ihr Lieben. Und das Beispiel Josia zeigt auch, in welche Richtung wir unsere jungen Leute prägen und ermutigen sollen. Es geht bei gemeindlicher Jugendarbeit nicht um Bespaßung, nicht um ein Unterhaltungsprogramm in christlichen Räumen. Das wäre zu wenig, da kommen keine Josias dabei heraus. Ja, damit sie in der Gemeinde bleiben, bieten wir ihnen den Jugendkreis als Unterhaltungsprogramm und Event. Darum kann es nicht gehen, das wäre zu wenig, sondern es geht um geistliche Förderung. Es geht darum, dass wir sie hinführen zum Dienst, dass wir sie ermutigen, Jesus nachzufolgen und Jesus ernster zu nehmen als alles andere. Es geht darum, dass wir ihnen helfen, diesen jungen Eifer zu finden, den Josia gelebt hat. Das können wir nicht erzwingen. Da können wir Gott nur drum bitten. Aber Paulus schreibt das ja im Epheser 6, er zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Dass das dann gelingt, ist immer noch Gottes Gnade, ist immer noch ein Wunder, das haben wir nicht in der Hand. Aber das muss unser Ziel sein. Und das ist ein gut gemeinter Irrtum und die faule Frucht einer bestimmten Pädagogik, wenn man meint, Jugendliche könnten ganz schnell überfordert werden und deshalb dürfe man sie nur mit äußerster Vorsicht und nur in homöopathischer Verdünnung an die biblischen Grundsätze heranführen. Das ist nicht wahr. Dass man sagt, bloß nicht überfüttern, nur nicht zu ernst sein, nur nicht zu früh zu viel Verantwortung ihnen geben. Wo steht das in der Bibel? In Epheser Brief schreibt Paulus, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das ist richtig. Das ist wichtig, reizt sie nicht zum Zorn. Wir dürfen sie nicht überfordern. Wir dürfen nicht Druck auf sie ausüben. Wir dürfen nicht sozusagen menschlich versuchen, sie zu irgendwas zu zwingen, was wir für richtig halten. Das muss Gott in ihren Herzen wirken. Aber reizt nicht zum Zorn, das heißt auch unterfordert sie nicht. Nehmt sie liebevoll ernst, prägt sie mit Gottes Wort. Gebt ihnen Verantwortung, weil Gott sie gebrauchen will. Zur Ehre seines Namens und zur Ausbreitung seines Reiches. Und so hat es doch Gott den alten Israeliten schon gesagt, wenn wir an diese berühmten Verse in 5. Mose 6 denken, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen und sollst sie deinen Kindern einschärfen. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen, 5. Mose 6, Vers 7. Und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Weg gehst. Und wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst und sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen dir ein Erinnerungszeichen sein über den Augen. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses schreiben, damit es deine Leute sehen. 5. Mose 6. Und dann kommt in Vers 20 diese hammerharte Aussage, wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, dann sollst du ihm das genau erklären. Du sollst reden und sollst deinem Sohn und deiner Tochter helfen, in diese Spur zu kommen. Wir können es nicht erzwingen. Wir können es in der Gemeinde nicht erzwingen und wir können es in der Familie nicht erzwingen. Aber das ist das Ziel und das ist das, wofür wir beten. Junger Eifer. Wir wissen nicht, wie viel Unterstützung und Ermutigung Josia von wem bekommen hat. Wir wissen aber, dass Gott selbst seinen Glauben gestärkt hat. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, sagt Gott, dann werde ich mich finden lassen. Und so ist es bei Josia gelaufen. Und er hat sich finden lassen. Und es ist sowas Wunderbares dabei rausgekommen. Josias Hinwendung zu Gott mit 16 Jahren, das war keine pubertäre Sinnsuche oder religiöse Schwärmerei, sondern es war der Beginn eines echten, soliden Vertrauensverhältnisses zum lebendigen Gott. Und Josia hätte einstimmen können in Psalm 27, Vers 10, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und 4 Jahre später ist Josia bereit, die Missstände, die in seinem Reich wie Unkraut sprießen, entschieden anzugehen und zu beseitigen. Er ist bereit, diesen Missständen von ganzem Herzen entgegenzutreten. Und er macht das mit jungem Eifer. Und das sehen wir hier in diesen Versen, die ich Ihnen schon vorgelesen habe. Wie er da loslegt, Vers 4, und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab und er hieb die Sonnensäulen um, die oben auf ihn standen. Und die Aschera-Standbilder und die geschnitzten und die gegossenen Bilder zerbrach er und machte sie zu Staub. Und so weiter und so weiter. Er beseitigt jetzt den Gottesdienst. Und haben Sie das gesehen? Dieser junge Mann übernimmt Verantwortung. Das überliest man so leicht, den Anfang von Vers 4. Und man brach in seiner Gegenwart die Altäre der Bale ab. Ist Ihnen das aufgefallen? Der war da vor Ort. Der hat nicht irgendwie am Schreibtisch ein Dekret verfügt und dann seine Leute machen lassen, sondern er steht da vor Ort. Und er sagt, das ist meine Verantwortung. Und ich stehe dafür gerade. Und ich treibe das jetzt voran. Er hat es nicht vom Schreibtisch aus. Er hat geregelt. Er hat nicht andere die Drecksarbeit machen lassen. Sondern er ist vor Ort, wo das passiert. Er stellt sich der Verantwortung. Ihr Lieben, die Folge eines gewachsenen Glaubens ist, dass wir bereit sind, dem Herrn gehorsam zu sein und zu seiner Wahrheit zu stehen. In seiner Gegenwart. Manche der Alten werden gesagt haben, was maß dieser junge Kerl sich eigentlich an? Dieser jugendliche Eifer, das ist ja Fanatismus. Der braucht mal so ein paar ältere Berater, die ihn ein wenig mäßigen. Der muss mal einen Hauch pragmatischer werden. Der muss mal mit diesen ganzen Religionen, die er da angreift und mit diesen Götzenkulten da, mit denen er sich anlegt, er muss mit deren Vertretern mal reden, er muss mal einen Dialog machen. Er muss mal ein paar Kompromisse aushandeln. Aber wichtig ist nicht, was die Leute über Josia gedacht haben, sondern was Gott über ihn gedacht hat. Und was Gott über ihn gedacht hat, steht in Vers 2. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das hat Gott über ihn gedacht, das zählt. Das ist das Einzige, was zählt. Als junger Pfarrer in meiner ersten Pfarrstelle war da ein unter anderem ein älterer Kirchgänger, der sich immer mal wieder auch äußerte, der hieß Knüppel, der Mann. Und manches, was er sagte, das passt auch zu dem Namen. Und eines Tages sagte mir, Herr Pfarrer, ich war noch so ein junger Anfänger, machen Sie doch bitte den schmalen Weg etwas breiter. Machen Sie doch bitte den schmalen Weg etwas breiter. Das hieß, predigen Sie nicht immer von Bekehrung. Und seien Sie nicht immer so radikal. Der hat einfach gedacht, dass ich übertreibe. Und ich habe versucht, ihm deutlich zu machen, dass ich das nicht darf. Weil es nicht um meinen Weg geht. Weil nicht der Pastor vorgeben kann, wie der Weg ist, sondern Gott uns den Weg vorgegeben hat in seinem Wort. Vielleicht haben sie das zu Josia auch gedacht, mach doch den schmalen Weg etwas breiter. Aber Josia hat es nicht gemacht und Sie können das ausführlicher nachlesen in 2. Könige 23, Vers 4 bis 20. Das schaffen wir jetzt nicht. Da wird ausführlich nochmal gesagt, wie er diese ganzen Missstände Schritt für Schritt beseitigt hat. Und da kommt immer dieses typische Wort vor, dass er die Götzenstätten verunreinigte. Also er hat das nicht nur einfach beseitigt, sondern er hat diese Götzenstätten verunreinigt. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal die Stellen. Das ist in 2. Könige 23, Vers 8, Vers 10, Vers 13 und Vers 16. Sie werden das finden, wenn Sie dieses Kapitel in der kommenden Woche nochmal lesen. Da steht zum Beispiel, er verunreinigte die Höhen, wo die Priester geopfert hatten. Oder er verunreinigte das Tophet im Tal der Söhne Hinnom, wo sie die Kinder geopfert hatten. Oder er verunreinigte östlich von Jerusalem den Berg des Verderbens, wo die Götzenbilder waren für die Astarte und die Gräuel der Sidonier. Er hat wirklich durchgegriffen. Und wie gesagt, verunreinigt, das heißt nicht nur die Götzen entfernen, da kann dann nach einiger Zeit schnell wieder so ein neuer Götzenkult kommen. Sondern verunreinigen heißt durch eine drastische Aktion beweisen, das ist kein heiliger Ort. Durch eine drastische Aktion, durch einen symbolischen Akt deutlich machen, hier ist kein heiliger Ort und die Götzen können sich nicht wehren. Er hat wirklich durchgegriffen. Alexander Solzhenitsyn berichtet in seiner Dokumentation der Gräuel des Sowjetkommunismus in seinem berühmten Buch Der Archipel Gulag, wie ein junges Mädchen den religiösen Kult der Kommunisten in diesem Sinne verunreinigt hat. Ihr Name Soja Lescheva. Ihre ganze Familie war wegen des Glaubens schikaniert worden. Und sie kam in ein Waisenhaus und im Hof des Waisenhauses stand so eine Plastikstatue von Stalin. Das war Massenproduktion des Sowjetstaates, lauter Stalin Stalin-Büsten oder Stalin-Statuen, die man überall aufgebaut hatte. Und wenn keiner sie beobachtete, schrieb sie spöttisches Graffiti auf diese Stalin-Statue. Und die Erzieher haben das dann am nächsten Tag mal wieder versucht abzuwischen. Und wenn keiner sie beobachtet, hat sie wieder was draufgeschrieben. Um deutlich zu machen, das ist kein Götze, das ist kein Gott. Das ist nur ein Mensch, der die Menschen von Gott wegbringen will. Eines Tages fand man den Kopf dieser Statue abgeschlagen, umgedreht und mit Müll gefüllt. Das war genau das, sie hat es verunreinigt, diese Statue. Und die Hausleitung hat gesagt, alle 150 Kinder antreten, ihr werdet alle erschossen, wenn der Schuldige sich nicht meldet. Und Soja Leschewa, schreibt Solzhenitsyn, hat sich gemeldet und sie hat gesagt, ich habe es selbst gemacht. Wofür soll der Kopf von diesem Onkel sonst gut sein? Verunreinigt. Und es gibt Anzeichen dafür, schreibt Solzhenitsyn, dass die kommunistische Propaganda daraufhin die Produktion dieser Massenstatue eingestellt hat. Sie war entzaubert. Sie war verunreinigt. Und im Grunde genommen ist es das, was Josia mit den Höhen hier tut. Er macht deutlich, das sind keine Götter, das sind keine Götzen. Und dann gräbt er die Gebeine der Priester aus im Gebiet dieses alten Jerobiam-Denkmals, dieses Götzenbildes, das Jerobiam Jahrhunderte vorher gemacht hatte. Und dann verbrennt er die Knochen, die ausgegrabenen Knochen der früheren Priester auf diesem Altar. Um zu zeigen, schaut, die Götzen können sich nicht wehren. Hier sehen wir am persönlichen Beispiel des Josia, was junger Eifer vermag. Eifer für die Ehre Gottes. Im 12. Jahr, heißt es im Vers 3, fing er an. Jetzt kommt der nächste Schritt. Und wir fragen, ist solcher Eifer auf ein bestimmtes Alter beschränkt? Wurde Josia mit zunehmenden Jahren dann etwas bedächtiger, etwas vorsichtiger vielleicht? Etwas diplomatischer möglicherweise? Wie ging es weiter? Über die nächsten 5 Jahre liefert uns der Text keine weiteren Einzelheiten. Aber offensichtlich ist es Josia gelungen, die Situation zu stabilisieren, seine Maßnahmen Schritt für Schritt durchzusetzen, diese Reform auszubauen. Wir hören nichts davon, dass er irgendwelche Kompromisse eingegangen wäre, wie bei manchem seiner Vorgänger. Nichts hören wir davon. Und dann, 6 Jahre später lesen wir von einem weiteren Meilenstein in Josias Regierungszeiten. Das ist Vers 8. Das ist inzwischen das Jahr 622. Da ist Josia inzwischen 26 Jahre alt. Und da heißt es dann, Vers 8. Im 18. Jahr seiner Königsherrschaft, als er das Land und das Haus Gottes gereinigt hatte, sandte er Schaffan, den Sohn Azalias, und Maaseia, den Obersten der Stadt, und Joach, den Sohn des Joachas, den Kanzlerschreiber, um das Haus seines Gottes auszubessern. Also die Reformen gehen weiter. Er macht weiter, er lässt sich nicht beirren, er bleibt auf klarem Kurs. Nachdem die innere Reinigung erfolgt ist, soll jetzt auch das Äußere des Tempels auf Vordermann gebracht werden. Das ist übrigens genau die richtige Priorität. Erst mussten die Götzen weg. Erst musste für innere Klarheit gesorgt werden. Erst musste die Leere in Ordnung gebracht werden. Und dann konnte er an die baulichen Dinge gehen. Ja, innere Reinheit ist immer wichtiger als die äußere Sauberkeit. Und das war genau das Problem der Pharisäer. Die haben gesagt, Hauptsache die Fassade stimmt. Hauptsache die äußere Ordnung stimmt. Hauptsache ihr habt euch richtig die Hände gewaschen. Und Hauptsache ihr seid ordentlich gekleidet. Dann ist alles gut. Dann seid ihr so fromm, wie ihr nach außen erscheint. Und Jesus hat ihnen immer wieder die Maske vom Gesicht gerissen, hat gesagt, ihr Heuchler. Und Josia macht es richtig herum. Er sagt, das Innere ist das Entscheidende. Gott sieht dein Herz. Und Gott beurteilt dich nach deinem Herzen. Und nicht nach deiner Kleidung oder nach deiner Frisur. Aber wenn du Christ bist, wirst du auch versuchen, dann dein Äußeres entsprechend in Ordnung zu bringen, damit du ein Zeugnis bist für Gott. Ich weiß von einer freien Gemeinde, weit, weit von hier entfernt, die hat in einer frühen Phase mit viel Liebe und viel Begeisterung an einem schönen Gemeindehaus gebaut. Und sie hat gedacht, das Inhaltliche, das geht ohnehin gut weiter. Und Jahre später hat diese Gemeinde immer mehr ihr Profil und ihre Klarheit verloren. Sie hatten so viel in dieses Gemeindehaus gesteckt. Und zu wenig in die biblische Lehre. und in den Inhalt. Das war traurig. Aber auch der Umgang mit äußeren Formen kann natürlich etwas aussagen über die Haltung unseres Herzens, kann etwas transportieren, kann etwas kommunizieren. Und nun hatten die Spenden gesammelt für die Renovierung des Tempels. Das wird in den Versen 9 bis 13 beschrieben. Die haben wir jetzt hier nicht mit abgedruckt, um den Text noch auf dem Papier unterzubringen. Und die drei Leiter gehen dann zum Priester Hilkia, um das Spendenaufkommen zu sichten und das Geld dann an die Arbeiter weiterzuleiten, damit die die Arbeit machen können. Und jetzt passen Sie auf. Dabei machen die Männer auf den ersten Blick eine interessante und auf den zweiten Blick eine bestürzende Entdeckung. Und das ist Vers 14. Als sie aber das Geld herausnahmen, das zum Haus des Herrn gebracht worden war, fand der Priester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Ein dramatischer Fund. Etwa gleichzusetzen mit der Entdeckung der Qumranrollen ab 1967 in Qumran, die so viel Interessantes zutage gefördert haben, die auch sehr viel missbraucht worden sind von der Bibelkritik. Aber ein dramatischer Fund, archäologisch, theologisch. Und auch hier ist es ein Buch, eine Schriftrolle. Man muss das wahrscheinlich am besten übersetzen mit Schriftrolle. Fand der Priester Hilkia die Schriftrolle des Gesetzes des Herrn. Als sie das Geld sammeln, zusammensuchen, da in dem Tempel rumkramen, taucht plötzlich dieses Buch auf. Diese Schriftrolle. Und die Theologen können sich vorstellen, haben viel gerätselt und spekuliert, um welchen Text es sich da gehandelt haben könnte. Weil das hier nicht steht. Jedenfalls, es muss ein Text von Mose sein. Einige denken vielleicht das fünfte Buch Mose oder ein Ausschnitt aus dem fünften Buch Mose oder die gesamte Tora, die gesamten fünf Bücher Mose. Wir wissen es nicht. Jedenfalls ein Text mit dem Gesetz Gottes. Und der Priester und die Mitarbeiter entscheiden sofort, das muss der König sehen. Das muss der König sofort sehen. Das zeigt, dass Josia nach wie vor das Heft in der Hand behält. Denn die sagen sofort, das muss der König sehen. Er hat seine geistliche Verantwortung nicht abgegeben. Er steht nach wie vor dort, wo die Entscheidungen fallen, in seiner Gegenwart. Und Schaffan, einer der Mitarbeiter, der rennt jetzt mit der Schriftrolle ins Regierungsgebäude. Er kommt sofort zum König durch. Dem König wird vorgelesen, was da drin steht. Wir wissen nicht, ob er die gesamte Rolle vorgelesen hat oder einen Ausschnitt daraus. In Vers 18 heißt es, dann berichtete Schaffan, der Schreiber, dem König und sprach, der Priester Hilkia hat mir ein Buch gegeben und Schaffan las daraus dem König vor. Und der König hört und hört. Und jetzt schauen Sie bitte genau hin, wie der König reagiert. Wohlgemerkt, das war ein frommer, ein gläubiger König. Das war ein König, der hatte sich seit vielen Jahren konsequent für eine geistliche Erneuerung eingesetzt. Der muss nicht erst aufgeweckt werden. Das war schon ein wacher, engagierter Streiter für Gottes Sache. Und jetzt schauen Sie, wie der reagiert. Vers 19. Und es geschah, als der König die Worte des Gesetzes hörte, da zerriss er seine Kleider. Und der König gebot Hilkia und Achikam, dem Sohn Schaffans und Abdon, dem Sohn Michas und Schaffan, dem Schreiber und Asaja, dem Knecht des Königs und sprach, geht hin, befragt den Herrn für mich und die übrig gebliebenen in Juda wegen der Worte des Buches, das gefunden worden ist. Denn groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist, weil unsere Väter das Wort des Herrn, was du da vorgelesen hast, nicht befolgt haben, dass sie alles getan hätten, was in diesem Buch geschrieben steht. Haben sie nicht getan. Da ging Hilkia mit den anderen, die vom König gesandt war, zu der Prophetin Hulla, der Frau Schallums, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Hüters der Kleider, die in Jerusalem im zweiten Stadtteil wohnte. Und sie redeten demgemäß mit ihr. Verstehen Sie die Hektik, die dort plötzlich entsteht? Die Unruhe, die Besorgnis. Was wir hier sehen, wenn wir das mit den ersten Jahren vergleichen, es ist der gleiche ungebrochene Eifer, der Josias Handeln bestimmt. Und das hat mich so glücklich gemacht, als ich das entdeckt habe, verstehen Sie? Er ist nicht gebrochen, dieser Eifer. Es ist der gleiche, ungebrochene, hingegebene Eifer, mit dem Josia jetzt reagiert. Und damit haben wir diese zweite Art von Eifer entdeckt. Erstens junger Eifer und zweitens reifer Eifer. Das ist der zweite Abschnitt, reifer Eifer. Natürlich ist Josia an Lebensjahren noch relativ jung, aber immerhin hat er schon 18 Regierungsjahre auf dem Buckel. Und bitte halten Sie das fest, liebe, liebe Geschwister, dieser reife geistliche Eifer ist kein Fünkchen weniger leidenschaftlich, ist kein Fünkchen weniger ernst, ist kein Fünkchen weniger lebendig als der junge Eifer. Josia lässt nicht nach. Josia ist nicht träge geworden. Sein Gewissen gegenüber dem lebendigen Gott ist nicht stumpfer geworden, sondern es ist mindestens so sensibel wie vor 6 Jahren. Der Josia sagt zum Schaffan eben nicht, also weißt du, Schaffan, als ich angefangen habe, der hätte mich das auch erschüttert. Der hätte mich das auch elektrisiert. Aber jetzt wollen wir mal ganz gelassen daran gehen, okay? Einige Dinge bei unserer Reform sind noch nicht ganz ausgegoren. Das hängt auch mit unserer Geschichte zusammen, mit unseren Vorvätern und so. Das lässt sich eben nicht übers Knie brechen. Gott hat ja Geduld. Nur mal ganz sachte mit die jungen Pferde. Machen wir den schmalen Weg nicht zu schnell zu schmal. Hat er aber nicht gesagt. Er hat genau entgegengesetzt reagiert. Nichts davon, nichts von dieser Relativierung, nichts von dieser Verharmlosung. Er ist nicht müde geworden, sein Eifer hat keinen Deut nachgelassen. 6 Jahre vorher hätte Josia über diese Entdeckung nicht entsetzter sein können, als er es jetzt war. Verstehen Sie, und das ist der Punkt dieses Textes. Warum? Warum reagiert Josia so? Weil er weiß, ich stehe mit meinem Leben vor einem heiligen Gott. Das weiß er. Das sehen Sie hier in Vers 21, wie er das sagt. Groß ist der Zorn des Herrn, der über uns ausgegossen ist. Weil unsere Väter das Wort des Herrn nicht befolgt haben. Aber wir haben auch dann vieles nicht geändert. Wir stehen damit drunter. Er weiß um die Heiligkeit Gottes. Und er weiß, dieser heilige, ehrfurchtgebietende Gott, das ist der Gott, um dessen Willen wir uns hier versammeln. Das ist der Gott, den wir angebetet haben, als wir unsere Lieder gesungen haben. Das ist der Gott, der uns jetzt sieht, wenn wir hier sitzen und sein Wort studieren. Das ist dieser Gott. Und Josia weiß, dieser ehrfurchtgebietende Gott ist immer gleich. Auch wenn ich menschlich ein paar Jährchen reifer bin. Aber das ändert doch nichts daran, mit welchem Gott ich es zu tun habe. Versteht ihr? Und Josia erträgt es nicht, dass zwischen diesem Gott und ihm die Situation auch nur für einen halben Tag ungeklärt bleibt. Und deshalb entfaltet er diese Hektik. Er will das klären, er will das wissen. Und darum sucht er verzweifelt nach Gottes Antwort auf diese Situation und Gottes Deutung dieser Situation. Ihr Lieben, das ist das Kennzeichen eines reifen Eifers, dass wir es nicht ertragen können, wenn unser Verhältnis zum Herrn irgendwie belastet ist. Dass wir es nicht ertragen können. Dass es uns auf die Knie treibt, wenn etwas geklärt werden muss. Oder auch gegebenenfalls zum Glaubensbruder, zur Glaubensschwester, um gemeinsam zu beten und Rat einzuholen. Und zu diesem Zweck suchen Josias Leute nun die Prophetin Hulda auf. In einigen Ausnahmefällen hat Gott im Alten Testament auch durch Prophetinnen gesprochen, also durch Miriam zum Beispiel oder Deborah. Das waren aber immer Ausnahmen und es gibt auch kein prophetisches Buch in der Bibel, das von einer Frau geschrieben wäre. Also es waren Ausnahmesituationen, wie auch jetzt hier. Und Gott gibt durch diese Hulda dem Suchenden eine eindeutige Antwort. Wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, werde ich mich finden lassen, sagt Gott. Und jetzt sehen Sie, wie das ausgeht. Vers 23. Sie aber sprach zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Sagt dem Mann, der euch zu mir gesandt hat, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil bringen über diesen Ort und über seine Einwohner, nämlich alle die Flüche, die geschrieben stehen in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, um mich herauszufordern mit allem Werk ihrer Hände. Deshalb wird mein Zorn sich über diesen Ort ergießen und nicht ausgelöscht werden. Zu dem König von Juda aber, der euch gesandt hat, um den Herrn zu befragen, sollt ihr so reden. So spricht der Herr, der Gott Israels. Was die Worte betrifft, die du gehört hast, weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen seine Einwohner hörtest, ja, weil du dich vor mir gedemütigt hast und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast, So habe auch ich darauf gehört, spricht der Herr, siehe, ich will dich zu deinen Vätern versammeln, dass du in Frieden in dein Grab gebracht wirst und deine Augen all das Unheil nicht sehen müssen, das ich über diesen Ort und seine Einwohner bringen will. Und sie brachten dem König diese Antwort. Das heißt, du wirst mein Gericht über diesen Ort nicht mehr miterleben. Du wirst in meinen Frieden eingehen. Du wirst zu mir kommen vorher. Und ich habe die Aufrichtigkeit deiner Buße gesehen. Und wissen Sie, Vers 27 zeigt uns den Schlüssel, wie wir zu so einem reifen Eifer kommen, der den Josia ausgezeichnet hat. Weil dein Herz weich geworden ist und weil du dich vor Gott gedemütigt hast. Ein weiches Herz vor Gott. Haben Sie ein weiches Herz vor Gott? Oder sind wir halsstarrig? Wissen Sie, weiches Herz, das heißt nicht rührselig. Weiches Herz, das bedeutet nicht sentimental oder weinerlich, sondern ein weiches Herz heißt, ich beuge mich demütig unter das Wort Gottes. Ich bin nicht halsstarrig, wenn Gott zu mir redet. Und ich sage, Herr, ich bin dein Knecht, ich will tun, was du mir sagst. Und es tut mir leid und es tut mir weh, wenn ich sehe, dass da eine Differenz ist, ein Gegensatz zwischen dem, was du willst und zwischen dem, was in meinem Herzen ist und in meinem Leben. Das ist ein weiches Herz. Das ist der Gegensatz zu halsstarrig. Das ist der Gegensatz zu stolz. Das ist das Gegenteil von selbstgerecht. Das ist das Gegenteil von, ach, ich bin schon gut genug. Es gibt ja so viele, die noch ganz anders dastehen. Weil dein Herz weich geworden ist. Verstehen Sie, das ist nicht selbstverständlich, dass unser Herz so auf Gottes Wort reagiert. Das ist nicht selbstverständlich. Es gibt auch das Gegenbeispiel. Der Nachnachfolger von Josia, der König Joachim, zu dem hat Gott auch eine Schriftrolle geschickt. Durch den Mitarbeiter von Jeremia, durch Baruch. Der hat auch das Gesetz Gottes vorgelesen bekommen. Und wissen Sie, wie der reagiert hat? Das steht in Jeremia 36, Vers 22 folgende. Der König saß im Winterhaus und der Kohlentopf brannte vor ihm. Und es geschah, so oft Jehudi, sein Mitarbeiter, 3 oder 4 Spalten gelesen hatte, auch aus so einer Schriftrolle, schnitt er sie mit dem Schreibermesser heraus und warf sie in das Feuer, das im Kohlentopf war, bis die ganze Rolle im Feuer des Kohlentopfs verbrannte. So kann man als König auch reagieren, wenn jemand mit einer Schriftrolle von Gott kommt. Das ist nicht selbstverständlich, wie Josia reagiert hat. Gott zwingt nicht. Ein weiches Herz. Ein Herz, das bereit ist, sich zu beugen vor dem Anspruch des allmächtigen Gottes. Obwohl Josia inzwischen einige Erfahrung gesammelt hat, obwohl Josia etliche Kämpfe bestritten hat, obwohl Josia sich bewährt hat, obwohl Josia menschlich und staatsmännisch Sicherheit gewonnen hat, ist er nicht abgestumpft, ist er nicht routiniert, ist er nicht abgebrüht, sondern er hat ein weiches Herz, das weinen kann über Schuld und Versagen vor Gott und über die Not, die daraus folgt, über mein eigenes Versagen, über das Versagen meines Volkes, und dass ich Gottes Ehre mit Füßen getreten habe. George Whitefield war schon ein gestandener Evangelist. Er hat in England vor Millionen von Menschen gepredigt. Gott hatte durch diesen Mann eine Erweckung geschehen lassen. Da haben sich Tausende bekehrt. Und dann geht er an Bord eines Schiffes, um in Amerika einen Dienst wieder aufzunehmen. Im Jahr 1739. Und in der Stille vor Gott, die er dort auf diesem Schiff hat, wird dem Whitefield, der wirklich ein gestandener, gesegneter, beglaubigter Evangelist zu dieser Zeit schon war, nochmal bewusst, wie sehr er von der Vergebung Jesu abhängt. Wie stark bei ihm auch immer noch die Gefahr des Hochmuts ist. Gott treibt ihn da nochmal richtig in die Buße. Und Whitefield schreibt in seinem Tagebuch über diese Schiffsreise: Es hat Gott gefallen, mir ein wenig zu zeigen, wie verwerflich ich bin. Ich wurde von einem Empfinden von Sünden, die ich begangen hatte, und von der Verdrehtheit meiner Natur übermäßig niedergebeugt. Aber dann brach die Erkenntnis der Freiheit der göttlichen Gnade und seiner ewigen Liebe mit solchem Licht und solcher Macht in meine Seele herein, dass meine Zunge den Dienst versagte und ich in stummer Anbetung vor Gott niedersank. Während zweier oder dreier Tage ging meine Seele durch wahrhaftige Todeswehen, als ich früherer Sünden und der furchtbaren Folgen derselben gedenken musste. Aber dann sah mich der Herr an und sein Blick zerbrach mein steinhartes Herz und ich musste bitter, bitter weinen. Müsste ich mich so sehen, wie ich als ein Sünder bin, ohne dass ich auch den Heiland der Sünder sehen dürfte? Ich müsste verzagen und könnte nie mehr aufschauen. In der zweiten Hälfte der Woche suchte der Herr mich heim und ließ mich das Licht seines Angesichts sehen, also seiner Gnade, und befähigte mich, ihn mit freudigem Mund zu preisen. Und als er dann nach 11 Wochen von Bord geht, am 30. Oktober 1739 im Hafen von Philadelphia in Pennsylvania, da schreibt Whitfield: Diese Reise möchte ich um alles in der Welt nicht missen. Ich bin der größte der Sünder. Ich will fortan von nichts anderem reden als von der Gerechtigkeit, die Jesus schenkt. Könnte ich nur wie ein Kristall alles Licht reflektieren, das er auf mich geschüttet hat. Jesus muss alles in allem sein. Ein weiches Herz. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen einem weichen Herzen und einem reifen Eifer für den Herrn. Und ganz ähnlich war es bei Josia. Hier in diesem 18. Jahr seiner Regierungszeit, da sehen wir, wie sein junger Eifer nicht versandet ist. Wie sein junger Eifer nicht abgestumpft ist, nicht so wie eine pubertäre Religion, die zu einem abgeschlossenen Kapitel seines Lebens gehört. Sondern dieser junge Eifer ist weiter gewachsen hinein in einen reifen Eifer für den Herrn. John MacArthur hat mal gesagt, die älteren Christen sollten die leidenschaftlichsten sein, wenn sie früh bekehrt waren, denn sie kennen Gott am längsten. Die älteren Christen sollten die leidenschaftlichsten sein, denn sie kennen diesen Gott am längsten. Und ich bekenne das gern, dass es für mich eine große Ermutigung ist, dass ich einige ältere Glaubensbrüder kennen darf, die trotz eines verhältnismäßig hohen Alters nichts, aber auch gar nichts von ihrem Eifer für Jesus verloren haben. Was glauben Sie, was die für mich eine Ermutigung sind? Und manche von ihnen sind väterliche Freunde für mich geworden. Die sind nicht nachgedunkelt, diese alten Brüder. Die sind dem Herrn gegenüber nicht lässiger geworden. Die sind in ihrem Gewissen nicht erschlafft. Die sind in ihrer Hingabe nicht ermüdet. Die sind gegenüber ihrer eigenen Sünde nicht leichtsinniger oder großzügiger geworden. Die sind in ihrer Liebe zu Jesus nicht erkaltet. Und die haben in ihrem missionarischen Ringen um verlorene Menschen nicht resigniert. Die haben diese Welt noch lange nicht aufgegeben. Und das sind für mich Vorbilder für reifen Eifer. Verstehen Sie, die Kräfte, die Gesundheit mögen bei jedem noch ganz unterschiedlich sein. Der eine kann auch große Reisen machen und der andere kann vielleicht nur noch zu Hause sitzen und Mails schreiben und beten. Aber entscheidend ist der Eifer im Herzen und den sieht Gott. Möge der Herr uns alle und möge er uns als Gemeinde bewahren vor einem wohltemperierten Christentum, dem das Wort Eifer fremd ist oder gar peinlich. Und dafür hat der Herr uns heute Morgen dieses Beispiel des Josia gegeben. Er hat uns dieses Beispiel gegeben, gleichsam als eine lebendige Anfrage an unser Gewissen. Wie steht es um meinen Eifer für den Herrn? Und wie reagiere ich, wenn Gottes Wort auf mein Herz trifft? Habe ich ein weiches Herz? Ganz praktisch. Was mache ich mit Gottes Wort, wenn der Gottesdienst gleich vorbei ist? Schüttle ich mich? Gehe ich zur Tagesordnung über? Worüber werden wir in einer Viertelstunde reden? Worüber werden wir reden in einer Viertelstunde? Über den Tee? Was werden unsere Themen sein später am Mittagstisch? Was bleibt von Gottes Wort, wenn wir heute Abend zu Bett gehen? Wird das unser Abendgebet sein, Herr, schenke mir eine Sehnsucht danach, dir eifrig zu dienen? Wohin wird mein Herz gerichtet sein, wenn morgen früh die neue Woche wieder losgeht? Von Josia heißt es am Ende dieses Kapitels: Solange er lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Das heißt, diese Generation, die sehr stark von einem gottlosen Zeitgeist geprägt war, hat doch von, da haben viele von Josia einen wichtigen Anstoß bekommen. Er hat viele neu auf Gott hin ausgerichtet. Sein Leben hat einen guten Einfluss auf viele andere gehabt, weil sein Eifer echt war. Er hat bis zuletzt alles gegeben für Gott und für seine Leute. Uns hat der Herr Jesus Christus in seine Nachfolge gerufen. Und liebe Geschwister, wir wissen, Jesus hat alles für uns getan. Und Jesus hat alles für uns gegeben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Und Jesus hat es verdient, dass wir ihn mit reifem Eifer ehren und uns mit ganzem Eifer für ihn einsetzen. Lasst uns den Herrn bitten, dass er jedem von uns diesen Eifer schenkt. Und möge der Herr alles aus unserem Herzen und aus unserem Leben wegnehmen, was diesen Eifer dämpft. Wir wollen ihm ganz gehören. Amen.